Some people say a man is made out of mud.
Die Revolte geht weiter. Eine Podcast-Reihe.
Another day older and deeper in debt.
Staffel 2. Männlichkeit und männliche Perspektiven.
I owe my soul to the company store.
Ja, ich hatte auch mal eine Affäre und es war super. Sex. Und dann lag die nackt vor mir und es war eigentlich klar, jetzt geht's zum Penetrationssex über. Und dann war hatte ich keinen Ständer mehr und der ging nichts mehr irgendwie. Die war eher so, ist doch scheißegal. Die hat mir dann noch reingeblasen. Das hat dann auch wieder funktioniert, aber der Akt, also der Penetrationssex, hat irgendwie nicht funktioniert. Mein Pimmel war dann eigentlich wieder in Ordnung, aber es war so schockierend für mich,
okay,
dass ich sehe eine wunderschöne Muschi und mein Pimmel geklappt zusammen, dass ich dachte, es muss körperlich sein.
Krass!
Ja, tatsächlich, krass. Ja.
Und damit sind wir direkt mittendrin in der ersten Folge zu Sexualität und Männlichkeit, der zweiten Staffel unseres Podcasts Die Revolte geht weiter, Männlichkeit und männliche Perspektiven. Ich bin Eva und sitze hier mit Lotte.
Hallo, auch von mir. Und wie wir schon hören konnten, gibt es in Sachen Sexualität für die Interviewten ein zentrales Problem, nämlich den Beweis der Potenz. Und daran schließt sich auch schon die Frage an, wie sieht männliche Sexualität eigentlich aus? Was ist so das vorherrschende Bild, das gesellschaftliche Bild von männlicher Sexualität? Und inwiefern versuchen wir, diesem Bild auch immer wieder zu entsprechen?
Und um uns der Antwort darauf so ein bisschen zu nähern, thematisieren wir natürlich im Folgenden wieder die sexuellen Erfahrungen unserer Interviewpartner. Also angefangen bei der Aufklärung, dann hin zu den ersten sexuellen, körperlichen Erfahrungen, um dann später auf die Veränderung der Sexualität im Laufe des Lebens zu kommen. Und dabei kommen wir natürlich auch immer wieder auf Probleme, Ängste, Missverständnisse und auch auf Machtdynamiken zu sprechen. Also es wird um Fragen nach Intimität, Beziehungen, Tabus, Pornografie, Heteronormativität und auch Gewalt gehen. Und schlussendlich natürlich darum, wie eine befreite Sexualität eigentlich aussehen kann oder könnte.
Genau, und in den Sexfolgen werdet ihr zwei neue Interviewpartner hören, die bisher noch nicht vorgekommen sind. Das sind zwei Männer, mit denen wir uns getroffen haben, um eine Stunde lang ausschließlich über ihre sexuellen Erfahrungen zu sprechen. Das komplette Gespräch laden wir, wie die anderen Interviews auch, im Anschluss an die Staffel hoch.
Genau, also es gibt einiges zu besprechen. Daher würde ich sagen, legen wir direkt mal los.
Ja, und das Problem, das der Interviewte hier schon so eindrücklich geschildert hat, das wurde ganz oft angesprochen. Das haben also offensichtlich ziemlich viele, das gute, alte, kein Hochkriegen-Problem, beziehungsweise einfach einen generellen Leistungsdruck beim Sex.
Dazu kann ich ganz konkret was sagen, weil es mir schon mehrfach so ging, dass ich extrem horny war und dann mit einer Frau im Bett war und dann nichts ging, weil ich keinen Hoch bekommen habe, weil ich einfach zu aufgeregt war. So. Und es war nicht, dass ich nicht horny war, es war nicht, dass sie nicht horny war, es war, alles hat gepasst, aber ich war einfach zu verkopft. So. Also das ist so fast schon so ein Running Gag bei mir und meinen Kumpels. Also wir kennen alle das Problem. Jetzt kommt nämlich der Punkt, wo ich mir überlege, ob das anonymisiert sein soll. Nee, aber ich glaube, das ist cool, dass wir alle mit diesen Problemen schon zu kämpfen hatten.
Aber thematisiert wird es trotzdem nicht, zumindest nicht im männlichen Freundeskreis und scheinbar auch nicht so von Anfang an.
Dieses Druckverhältnis zu einem selbst, aber auch zum Gegenüber in solchen Situationen, wenn man keinen Hoch bekommt, absolut, also kenne ich absolut und das auf vielen Ebenen belastend, egal sozusagen welche Rechtfertigungsmechanismen dann so auf welcher Seite bemüht werden für diese Situation, aber ist auch, glaube ich, sollte auf jeden Fall normalisiert werden.
Voll.
Die Existenz dessen, ich weiß auf jeden Fall, dass ich, glaube ich, bis mir das die ersten Male passiert ist, also natürlich irgendwie, das passiert einem super schnell so, ne, also ich meine,
keine Ahnung,
mein
Alkohol,
total, so, also bei meinem ersten Mal war das auf jeden Fall auch schon ein Thema, ich trotzdem voll überrascht war, weil nie irgendwelche, ich hatte so viele männliche Freunde in meiner Jugend und in meinem, auch später bis heute, nie, also jetzt in letzter Zeit schon, aber damals wurde nie darüber geredet. Nie hat irgendein Typ, mit dem ich befreundet war, der schon vielleicht jahrelang Sex hatte, irgendwann mal darüber angefangen zu sprechen, dass es passiert, dass man halt keinen hochkriegt. Und deswegen saß ich da und dachte, also das ist irgendwie ein Einzelschicksal. Und
in der Retrospektive, ja, ich auch. Ja, klar.
Ja, genau, voll. Ja, irgendwie, ich habe es tatsächlich dann eben aus so einer weiblichen Perspektive vorgelehnt, weil ich dann irgendwie mit Freundinnen und Partnerinnen darüber gesprochen habe. Und ich meine, Frauen kriegen das halt, also,
ja.
Frauen erleben das ja ganz, also dann viel häufiger und sind natürlich alle so, so.
Aber es ist auch so krass, dass dann wieder die Frau in diese Rolle gehen muss und irgendwie den armen Mann betätscheln muss und so, keine Sorge, das geht dann schon wieder, wir machen das einfach morgen. So, ist halt auch wieder super interessant, aber es funktioniert.
Ja, und da muss man natürlich schon auch sagen, dass Frauen natürlich auch mit ihren eigenen Ängsten und Unsicherheiten kämpfen, aber solche Situationen, von denen die Männer hier berichtet haben, die dann entstehen, die gibt es, glaube ich, umgekehrt kaum.
Ja, beziehungsweise kommt es ja natürlich auch vor, dass Frauen nicht so mega Bock haben oder noch nicht so Bock haben, noch nicht so in Fahrt sind oder erregt sind. Aber das sieht man dann vielleicht nicht so eindeutig und es kann schneller ignoriert werden und dann eben mit Gleitgel oder so wettgemacht werden.
Ja, stimmt. Daran habe ich gar nicht so gedacht gerade. Aber da wir gerade schon bei den Frauen sind und über diese Situation gesprochen haben, dass irgendwie ein Mann kein Hoch bekommt und man irgendwie so dann in der, ja, keine Ahnung, irgendwie Hilfestellung leisten muss oder was weiß ich. Und wir gar keine persönliche Frage jetzt als Einstieg hatten, schiebe ich die mal noch ganz kurz nach. Was sind denn so deine Erfahrungen mit Typen, die kein Hoch kriegen?
Na, ich habe gesagt, Schlappschwanz und bin rausgegangen.
Klassiker.
Es war allen auf jeden Fall immer sehr, sehr unangenehm und ich würde sagen, früher war es schon auch so, dass ich diesen Impuls hatte zu denken, oh Gott, hat das was mit mir zu tun, bin ich nicht attraktiv genug, also dass ich da also auf jeden Fall auch voll reingefallen bin, dass ich das so auf mich bezogen habe, aber es war auf jeden Fall selten so, dass ich den Eindruck hatte, dass es dann so einen entspannten, coolen Umgang damit gab, sondern es war dann eher wie so ein Druck jetzt da, dass es doch noch irgendwie funktionieren muss, dass er doch jetzt irgendwie noch eine Erektion hinbekommen muss. Und das ist dann so teilweise, ja, würde ich sagen, schon eher in so Druck und Krampf ausgeartet. Ja, und bei dir?
Also ich habe es schon echt häufig erlebt, muss ich sagen. Und hab's aber auch, also keine Ahnung, ich mache mir da halt so gar keinen Stress und ich habe immer das Gefühl, dadurch geht's dann auch irgendwie voll klar. Aber ich finde die Reaktion der Männer schon auch immer ganz interessant, weil auf der einen Seite hat man so dieses sehr klare, ey, bitte bezieh das jetzt nicht auf dich.
Das war so das erste Erlebnis für mich, dass mein Pimmel quasi ausgesetzt hat und ich gleich Panik schon, weil ich war super hübsch, also jetzt. Ich finde extrem viele Frauen super hübsch. Das ist bei mir nie das Problem, dass ich wegen abgeturnt bin, wegen einer Frau, sondern dann dachte ich, fuck, was ist mit mir los?
Und das Überraschende ist aber, dass ich glaube immer, vielleicht mit einem Gegenbeispiel oder so, immer die Erfahrung gemacht habe, dass das dann die Frau auf sich bezogen hat. Und das ist wiederum übelst weird für mich gewesen, weil ich mir dachte, nein, es ist einfach, weil ich mir zu viele Gedanken mache oder weil ich zu verkopft bin. Das hat mit dir gar nichts zu tun. Ich finde dich übelst toll und hot und übelst Bock, so. Und es war aber sofort die Ebene auf, dass es an ihr liegt.
Aber wenn man das dann eben wirklich nicht auf sich bezieht, und das ist mir auch schon passiert, also dass ich gesagt habe, ja, ist doch kein Ding und halt total gechillt habe, also und da auch keinen Selbstwertstruggle oder so hatte, dann ist mir aufgefallen, ist es auch irgendwie komisch, so als würde man jetzt tatsächlich irgendwie gegen das Protokoll verstoßen, wie man darauf zu reagieren hat und dass man das eigentlich doch auf sich beziehen sollte.
Ich meine, das hat dann ein bisschen Last von mir genommen, aber ich dachte mir in den Momenten immer so, oh krass, also von wegen so, nur die Männer haben so eine Performance-Druck, so, ne?
Aber das hat die Last von dir genommen? Also,
naja gut, ich war halt in dem Moment nicht so am Pranger, so klassisch von wegen, was denn jetzt, das kriegst du keinen hoch, was bist denn du für eine Lusche? So, also das ist dann, nee,
ist,
das ist
ja... Ist dir das schon mal passiert?
Nein, aber das ist ja die Stimme, die du im Hinterkopf hast, als Mann, in dem Moment, weswegen nichts geht. Und in dem Moment, wo dann die Frau sagt, oh, bin ich daran schuld oder so, denkst du dir halt sofort, nein, übelst, also versuchst du übelst gegenzusteuern, aber du denkst dir, okay, wenn das die Ebene ist, Alter, dann bin ich ja schon irgendwie mit einem Bein raus aus der Geschichte so.
Ja.
Also so ganz unbewusst, sag ich mal. Und das nimmt halt so ein bisschen den Druck, aber es ist halt nicht cooler deswegen. Und im Gegenteil, das hat mir eher so, weil es auch so häufig schon passiert ist, dass ich mir dann so dachte, krass, wie schnell dann die Frau, oder zumindest diese Frau, die ich da erlebt habe, dann irgendwie so diesen Komplex, ich reiche nicht oder ich bin doch nicht genug oder irgendwie sowas dann auch wieder aufmachen. Obwohl ja sie nicht die sind, die gerade irgendwas verhindern, sondern ich. Also da möchte ich mal wetten, also ich bin vorsichtig mit so Generalisierung. Nee, bin ich eigentlich nicht, aber ich tue jetzt mal so, als wenn ich vorsichtig damit wäre. Aber ich würde sagen, 99% der Männer denken sich in diesem Moment, wenn das passiert, genau das. Dass sie es nicht bringen und dass das übelst peinlich ist und dass das übelst bla. So. Und dass es nur ihre Schuld ist.
Ja, ist interessant, dass die Unsicherheiten hier so ganz anders gelagert sind. Also, wobei wir vielleicht mal ganz grundsätzlich festhalten müssen, dass einfach alle Menschen irgendwie unsicher werden, gerade wenn es darum geht, jemandem zu gefallen.
Voll, aber ich glaube, während Männer irgendwie so eine Art Leistungsdruck haben, ist es bei Frauen schon eher der Druck, den Mann zu befriedigen und ihm zu gefallen. Und das zeigt sich ja vielleicht auch ein bisschen darin, dass die ganzen Typen die ganze Zeit davon sprechen, wie hübsch die Frau denn tatsächlich war. Und dass eben genau auf diesem Feld, dem Aussehen, die Unsicherheiten vieler Frauen liegen.
Was du gerade meintest, so von wegen den Druck, den Mann zu befriedigen, ich habe das auch schon erlebt, dass es für Männer so ein unfassbares Ding war, mir einen Orgasmus zu machen, auch weil so der weibliche Orgasmus als das ganz schwer zu erreichende war, also ein bisschen wie so eine Herausforderung, eine Challenge, kriege ich heute hin, dass sie einen Orgasmus hat und dann auch, wenn ich dann schon meinte, nee, ist jetzt gut, ist jetzt echt okay, ich würde jetzt auch schlafen, dann aber noch immer weiter irgendwie so, du musst kommen, damit ich das Gefühl habe, ich habe hier eine gute Performance abgeliefert und dann, ja, also auch dieser Druck, mich zu befrieden, auch nochmal mit der Komponente, es ist so, so schwer, eine Frau zu befriedigen und dann danach ist es so, ah, ich habe es geschafft.
Ja, schon, ne? Das hatten wir auch in der ersten Staffel, in der Sexfolge, wo es so viel ums Orgasmus vortäuschen ging, dass das, ja, aber dann, also ich meine, der Punkt ist, es läuft dann halt trotzdem darauf hinaus, genau, dass die Frau irgendwie den Mann in seinem Leistungsdruck irgendwie unterstützt. Ja, aber voll. Es geht immer um Potenz.
Diese körperlichen Ängste kann ich tatsächlich komplett sagen, dass ich die nicht habe. Also ich habe mich noch nie in meinem Körper unwohl gefühlt.
Ja, ich auch.
Diese Potenzgeschichte, mit der ich mich auf jeden Fall schon unwohl gefühlt habe, die ist für mich immer eher, also die ist für mich total was Psychisches. Also komplett. Ich kann förmlich spüren, wie dann so ein Hirnknoten irgendwie entsteht.
Ja, geht mir ähnlich. Also ich habe mich immer schon wohl in meinem Körper gefühlt, auch oder auch einfach das, was ich gesehen habe im Spiegel, habe ich immer gut gefunden so. Und dadurch hatte ich auch nie Probleme, mich irgendwie frei zu machen oder nackt zu machen. Das war nie ein Problem.
Das ist bei vielen Frauen schon ganz anders. Da ist das Aussehen ziemlich zentral und die Performance. Also vor allem in dem Sinne, dass es dem Mann gefällt, dass er kommt. Das heißt also, beide haben einen Leistungsdruck, der aber ganz anders gelagert ist.
Ja, genau, wie wir es jetzt schon gesagt haben. Also beim Mann ist es viel weniger der Körper und dafür eher die Potenz. Und ich würde sagen, da sind wir auch schon voll beim Thema, weil das geht ja offensichtlich mit einer ganz grundlegenden Angst einher, nämlich einem Bild nicht zu entsprechen, und zwar dem Bild des quasi normalen, sexuell aktiven Mannes.
Ja, was soll ich sagen, der ist groß. Ich weiß ja nicht, wie ein Leistungsdruck als Frau sein kann. Es ist halt so klassisch so angesehen, dass irgendwie der Typ dann was können muss oder irgendwie beeindrucken muss, und da habe ich auch schon viele Erfahrungen gemacht, aber genauso habe ich auch schon Frauen kennengelernt, die dann übelsten Scheiß drauf geben und so sagen, ey, lass uns doch einfach auf Augenhöhe kennenlernen und mach dir mal nicht so einen Stress so, und das gibt's ziemlich oft und oder ja auch immer wieder an ziemlich unerwarteten Punkten. Und das ist dann schon auch mega cool, aber du weißt es halt erstmal nicht, das ist schon so. Also erstmal gehst du davon aus, du musst dir krass was zeigen und darstellen und zeigen, was du für ein krasser, außergewöhnlicher Typ du bist. So.
Ja, und deswegen haben wir uns überlegt, am Anfang direkt mal genauer anzuschauen, wie dieses Bild der männlichen Sexualität denn eigentlich genau aussieht.
Also auch, was die Interviewpartner uns erzählt haben. Und welches Bild sie von der Gesellschaft so mitbekommen haben. Und ganz zentral ist da ja auf jeden Fall die Angst, dass der Penis nicht steif und erigiert ist. Aber auf jeden Fall auch andere Unsicherheiten, die alle um den Penis herum aufgebaut sind.
Dieser ewige Schwanzvergleich ist einfach etwas, was sich bei mir so eingetrichtert hat.
Krass.
Also so dieses Männer mit großen Schwänzen sind einfach potent. So, das ist etwas, was bei mir einfach so konstant mitschwingt.
Echt?
Und das ist super krass. Und ich habe das Gefühl, dass auch wenn jetzt, wenn man also früher dann in irgendwelchen Freundeskreisen, dass die Männer mit großen Penissen häufig, ist jetzt eine wilde Theorie, aber einfach häufig, sich in manchen Dingen noch sicherer gefühlt haben. So, oder sich irgendwie dann in dem Moment einfach so, ja, ey, ich bin halt ein potenter Mann irgendwie so, weil sie den Struggle irgendwie nicht haben. Und natürlich, je mehr ich darüber weiß und sonst was, also ne, ich bin komplett mit meinem Körper zufrieden, aber das ist etwas, was immer wieder, gerade auch in so einem Konkurrenzverhalten, sonst was, wo ich mich selber einfach am liebsten ohrfeigen würde, aber immer wieder so aufkommt, gerade wenn es auch vielleicht darum geht, dass man so ein bisschen eifersüchtig oder so ist, ist so ein Gedanke da, so hat der einen größeren Schwanz als ich. Und das ist super absurd, aber es ist einfach vorhanden.
Ja, und hier zeigt sich auch voll das Ding in unserer Gesellschaft, dass es halt immer darum gehen muss, andere zu übertrumpfen. Also immer der Konkurrenzgedanke.
Hier habe ich vielleicht zwei kleine Anekdoten. Einmal hatte ich selbst mal mit einer Person was am Laufen, die einfach nicht locker gelassen hat, mich zu fragen, ob ihr Penis größer ist als der Penis meines Ex-Freundes. Und dann noch eine Geschichte von einer Freundin, die hatte mal einen One-Night-Stand und ist mit zu ihm nach Hause gegangen. Und er, und die kannten sich ja nun noch nicht wirklich, er fragte sie auf jeden Fall dann gleich in den ersten Minuten des Nacktseins, komm, sag mir, wie du meinen Schwanz findest. Guck dir meinen Schwanz an und sag mir, wie du ihn findest. Und das hat sie mir später auch erzählt und war so, sie wusste gar nicht, was sie sagen sollte, irgendwie so. Aber zurück. Ich würde auch sagen, dass es ganz wesentlich für das herrschende Bild ist von so einer Heterosexualität, dass sich sehr, sehr viel um den Penis dreht. Und Sex selbst gilt auch meist dann nur als richtiger Sex, wenn es halt Penetration gibt. Also das heißt, Sex mit Penis irgendwie stattfindet.
Mhm. Ja, ich hatte das auch neulich mit einer Freundin, wo wir darüber gestaunt hatten, wie viel Unsicherheit eigentlich bei Männern dadurch hervorgerufen wird, durch diese ganze Penisgeschichte, obwohl wir da gar nicht so super scharf drauf sind. Also jetzt mal ganz ernsthaft, es ist schon krass, dass die Typen die ganze Zeit so darauf beharren, dass sie die Frau irgendwie anziehen finden und super hübsch, aber offensichtlich der Meinung sind, das nicht anders ausdrücken zu können, als mit einem erigierten Penis. Also ja, dass dieses gesellschaftliche Bild des potenten Mannes, der es nur bringt, wenn sein Penis hart ist und er sie penetrieren kann, so krass schon drinne in den Köpfen.
Das hat, finde ich, nämlich auch voll den spannenden Rattenschwanz, dieser Fokus auf Penetrationssex als sexuelle Interaktion. Mhm. Wenn man zum Beispiel über Dinge wie wird Fremdgehen in unserer Gesellschaft verhandelt und alles mögliche andere, wie wird Vergewaltigung verhandelt oder so, dass man so ganz vielen sehr sexuellen Handlungen eigentlich ihre Sexualität abspricht, bevor das irgendwie zu einer Penetration in dem Sinne kommt.
Aber dazu kommen wir in der zweiten Sexfolge nochmal. Insbesondere dazu, welche Vorteile es auch hat, sich von diesem klassischen Heten-Sexbild zu verabschieden.
Ja, und auf der anderen Seite ist es irgendwie aber vielleicht auch gar nicht so unplausibel, so in dem Sinne, was habe ich, was mich auf den ersten Blick biologisch zum Mann macht, einen Penis. Also muss männliche Sexualität natürlich auch komplett mit dem Penis gemacht werden. Egal, ob das für alle Beteiligten eigentlich so richtig gut ist oder ob es nicht auch noch viel besser geht.
Wobei das Problematische dabei ja ist, dass die männliche Sexualität offensichtlich wichtiger ist, also mehr im Vordergrund steht. Und das zeigt ja auch der männliche Orgasmus, wie zum Beispiel dieser Interviewpartner hier erzählt.
Also so irgendwie, wann man irgendwie kommt, irgendwie als Typ, so das ist so ein Ding, dass das so Druck macht, das ist ganz lustig bei mir und einem guten Freund irgendwie so genau umgekehrt, dass dann auch die Absurdität davon so aufzeigt, so dass bei dem eher dieses so zu spät oder gar nicht irgendwie den Höhepunkt haben irgendwie das Ding ist und bei mir dann eher irgendwie zu früh und irgendwie länger durchhalten oder solche Sachen so und dass man so ein ganz genaues Mittelfeld gibt, in dem man liegen muss und sonst ist irgendwie wack oder weiß nicht.
Ja. Toll.
Ja, das ist schon irgendwie nach wie vor so, oder? Also und irgendwie auch ein bisschen witzig, dass dort so eine krasse Angst liegt. Also ich meine, Männer könnten ja auch wie du schon gesagt hast, alles daran setzen, dass die Frau kommt. Das ist natürlich dann auch nicht immer cool, aber ich finde es schon krass, dass man so eine Vorstellung davon hat, wie Frauen irgendwie glücklich zu machen sind und dann diese Vorstellung, dass man Frauen irgendwie damit befriedigt, indem man genau in der angemessenen Zeit kommt.
Ja, oder überhaupt, dass es so orgasmuszentriert ist.
Mhm. Ja,
also
genau, ja.
Ist ja auch so, dass man voll schön Sex haben kann, ohne dass überhaupt jemand kommt.
Ja,
oder halt nur eine Person und das kann auch okay sein.
Ja.
Es geht ja nicht immer auch um so einen Kosten-Nutzen. Sind
ja,
hier, also
genau.
Haben hier wirklich alle bis zum Schluss. also oder auch, dass der Orgasmus den Schluss setzt sozusagen.
Ja, ja, das ist ja auch so ein Ding, ne? Voll.
Aber da scheinen wir gesellschaftlich noch nicht überall so weit zu sein. Irgendwie ist es nämlich so ganz selbstverständlich, dass das halt viel schwieriger ist, dass Frauen kommen, sowohl bei Männern als auch bei Frauen.
Ich hatte jetzt schon auch ein paar Partnerinnen und der männliche Orgasmus ist ja recht einfach herbeizuführen, der weibliche nicht so, so in meiner Erfahrung.
Mhm.
Aber der Sex ist ja immer zu Ende, wenn der Mann abgespritzt hat. Das ist so der Klassiker.
Also zusammenfassend lässt sich vielleicht sagen, das ganz, ganz, ganz klassische Bild von männlicher Sexualität in unserer Gesellschaft will absolute Potenz vom Mann. Und dazu gehört auch, immer Bock zu haben, immer geil zu sein.
Mhm. Das wäre doch vielleicht die Stellschraube, an der man drehen müsste, dass man halt von Anfang an das schon implementiert. Es ist okay, wenn du es haben willst und wenn du zu dem Punkt kommst, aber es ist genauso auch okay, wenn du es nicht haben willst. So.
Ja,
also, dass voll. Man dieses Problem vielleicht da direkt einfach schon beheben könnte, ist halt dieses ganze Sex-Ding zu entmystifizieren, wie du auch schon gesagt hast, und einfach klar zu sagen, okay, das hat auch was mit Grenzen zu tun und das macht man, wenn man sich dazu bereit fühlt und eben halt nicht, wenn man sich nicht dazu bereit fühlt.
Ja. Ich hatte auf jeden, oder ich habe oft in meinem Leben das Gefühl, dass es einen Erwartungsdruck gibt, den ich erlebe, dass ich, was sicherlich auch mit irgendwie männlichen Rollenbildern zusammenhängt, dass ich Sex immer super finden muss und immer mega Bock auf Sex haben muss. Und es fällt mir immer noch, selbst mit Partnerinnen, mit denen ich irgendwie lange zusammen bin oder war und mit denen ich irgendwie auch viel über Sex gesprochen habe, schwer in Situationen zu formulieren, dass ich gerade keine Lust auf Sex habe und mich dabei nicht irgendwie scheiße zu fühlen. Und nicht das Gefühl zu haben, ich weise jetzt die andere Person ab und es gibt irgendwie keinen so richtigen Grund dafür. Also ich suche dann sogar, ich kenne sogar von mir total das Gefühl, dass ich nach anderen Gründen, oder dass ich so richtig intensiv nach irgendwelchen Gründen suche und das selber sogar total problematisiere, wenn ich keine Lust auf Sex habe. Und das ist also, das ist, glaube ich, in sehr wenigen, mit sehr wenigen anderen Dingen so, dass ich mich selbst vor mir selbst so sehr rechtfertigen muss, warum ich da keine Lust drauf habe.
Ja, das ist eben so das Ding, ne? Immer wenn es darum geht, dass irgendwas dich erst zum Mann macht und du bestimmte Eigenschaften haben musst und wir durch die Gesellschaft erfahren, was normal ist, sind damit natürlich auch Versagensängste verbunden.
Mhm.
Und hier ist es eben ganz klar, ein echter Mann bist du nur, wenn du Sex hast.
Nicht nur meine, sondern sicherlich auch deine Jugend war irgendwie natürlich davon geprägt, sich halt in so maskulinen Bezugsgruppen durchzusetzen und eine Position zu erarbeiten. Und da wurden halt an vielen Fronten Kämpfe ausgetragen und viele Register gezogen. Und eins war auf jeden Fall auch diese Potenz- und Sexualitätsgeschichte. Und das fand ich auf jeden Fall super, also das fand ich super belastend. Ich fand das hat, glaube ich, auch eine super toxische Wirkung auf die Perspektive auf Sexualität. Nicht nur bei Leuten wie mir, die dann irgendwie eher so ein bisschen so die Leidtragenden waren, sondern im Endeffekt, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, auch für alle anderen Beteiligten. Also
ja, voll.
Ich weiß, dass ich Freunde hatte, die weil die dann unbedingt ihr erstes Mal haben wollten, so mit 15 oder 16 halt in Puff gegangen sind und das auch so mega vor sich hergetragen haben und das auch mir zum Beispiel und auch anderen Männern, mit denen ich irgendwie befreundet war oder Jungen vielmehr, das so nahegelegt haben, so mäßig, so hä, dann geh doch einfach jetzt in Puff, so, dann hast du es hinter dir und das. Und ich meine, was ist das für eine Verzerrung und Verdinglichung auf so eine Art von Sex als das versperrt einem ja eigentlich den Zugang, daraus irgendwas Emotionales oder Sensibles oder so zu machen, komplett, wenn man es einfach verhandelt als so ein, weiß ich nicht,
ja, es ist irgendwie so
Müll rausbringen, so, weißt du,
ja.
So.
Die Frage, die sich daran anschließend natürlich stellt, ist, wie wir eigentlich in unsere Sexualität hinein erzogen werden. dass dieses Bild immer noch so stark ist. Und aus diesem Grund haben wir den Interviewpartnern meistens auch die Frage nach der Aufklärung gestellt.
Ja, und da war eine Sache auf jeden Fall wenig überraschend sehr zentral, die eigentlich aber auch meistens als was sehr Problematisches gesehen wurde, nämlich die Pornografie.
Pornos, klar, haben ihn schon irgendwie geprägt, gerade auch dieser einfache Zugang dazu. Der ging in unserer Zeit los. Ist ja heute noch viel einfacher. Und dass ich auch denke, oh Gott, wenn man ein Kind bekommt, wie kriegt man das hin, dass die da nicht so einfach rankommen? Aber inwieweit er mich geprägt hat, er hat schon wahrscheinlich so ein Idealbild, dem man entsprechen möchte dann, ne? Wie man halt aussieht und wie man agiert. Aber ich sag mal, in meinem Schlafzimmer ist es jetzt nicht so pornomäßig. Ist jetzt nicht so, dass ich das in mein Schlafzimmer gelassen hätte, dass man sich eher mal zusammen Porno anguckt und sagt, okay, jemand, das und das kann man ja mal probieren, aber jetzt nicht diese, Dick muss 40 Minuten lang Sex haben, ne? Man kann halt auch 5 oder 10 Minuten lang Sex haben und das ist auch gut.
Ich meine, das ist halt eine extrem harte Entfernung von dir selber, von deiner, es ist eine extrem entfremdende Sexualität, die du da auslebst. Die ist ultra heftig nur auf deinen eigenen Kopf ausgerichtet. Die ist übelst reduziert einfach. Also es mag jetzt Leute geben, die das konsumieren und da anders drüber denken oder das anders empfunden haben. Ich sag das für mich so und ich würde auch denken, da ist auch allgemein was dran.
Pornografie war für mich was ganz Diffuses, was ich auch, glaube ich, zu früh das erste Mal konsumiert habe, durch Zufall und dann auch lange nicht mehr und erst später wieder. Und ich hatte grundsätzlich immer so ein diffuses Gefühl von, oh krass, das muss ich auch können irgendwie irgendwann, ne? Und das war schon ein krasser Druck.
Und in den meisten Pornos ist Sexualität ja wirklich genau das. Immer gleich, immer Penetration, die Frau nur irgendwie so eine Art Beiwerk, die aber gleichzeitig noch bezeugen soll, dass der Mann es echt drauf hat und so weiter. Mega standardisiert und halt einfach auch unkommentiert. Das heißt, dass also an keiner Stelle ein Hinweis darauf gibt, dass es eine sehr unrealistische Darstellung von Sexualität ist, auch hinsichtlich der Körper und auch, naja, dass zum Beispiel die Köpfe von Frauen super selten dargestellt werden oder sie gleich 3 Penisse auf einmal im Mund hat.
Also und selbst wenn die Leute immer sagen, so, das weiß ich ja, das Bild ist trotzdem so stark, also das müsste schon irgendwie, ja. Naja, und es ist halt krass, wenn Pornografie sich nur verkauft, wenn sie irgendwie dieses typische Bild, was besteht, auch bedient, aber damit natürlich auch gleichzeitig dieses Bild so sehr selber herstellt. Also gerade, wenn das halt per Aufklärung irgendwie sich angeschaut wird. Und auf der anderen Seite, wenn man sich irgendwie fragt, wo dieses Bild eigentlich so krass herkommt, also gerade die älteren Interviewpartner meinten ja, dass Pornografie bei ihnen so gar keine Rolle gespielt hat.
Beziehungsweise irgendwie gab es die schon auch dort immer.
Es gab also wieder irgendwelche Heftchen, wie man heutzutage sagen würde, oder Magazine, die sich mit sowas beschäftigten oder die teilweise Bilder zeigen würden. Das gab es alles nicht. Es gab es unter der Hand. Es wurde dann meistens aus dem anderen Teil mit geschmuggelt, sag ich mal, und wurde hier so lange gezeigt, bis es abgegriffen war, bis es keine Buchstaben mehr hatte oder bis nichts mehr zu erkennen war. Das gab es schon. Das wurde also dann, ja, das wurde gezeigt, gemacht. Aber sonst irgendwelche Sachen legal an irgendwelche Sachen heranzukommen oder dass das überhaupt propagiert wurde, dass es verkäuflich war, irgendwas oder Medien, die man anschauen könnte, die jeder konsumieren könnte, das gab es einfach nicht. Das war sogar verboten eigentlich.
Und warum war es verboten?
Das war damals, man sprach immer von verschiedenen Sachen, die auch verboten waren, dass das dieser sozialistischen Gesellschaft schadet, dass das dieser Moral, die dort propagiert wurde, schadet. Der sozialistische Mensch, der musste heiraten, der musste Nachkommen haben und der musste sich mit dem Staat arrangieren. Das war der vorbildliche sozialistische Mensch und ich sage mal, ständiger Partnerwechsel oder ähnliches war schon verpönt. Also das gehörte nicht zu dieser propagierten Moral. Und das andere benannte man immer so schön, da gab es so einen Ausdruck Schund- und Schmutzliteratur und da zählte Pornografie zum Beispiel auch mit dazu.
Ja, Hier hat auch einer der Interviewten eine schöne Geschichte erzählt. Der hat in so einem Recyclingbetrieb gearbeitet und das Altpapier kam immer in so eine Zentrifuge. Naja, und eines Tages stand die Polizei unten.
Und da haben die von Berlin, keine Ahnung, also da, wo die Grenze war, also die Mauer, da haben die alles, was die als Schundliteratur, so nannte sich das, konfisziert und das wurde dann irgendwann gesammelt und irgendwann dahin gefahren. Und da gab es doch auch ein paar Mitarbeiter an dieser Firma und und hin und her und da sind denn so eine pornografischen Zettel oder Papierfetzen weggeflogen. Aus welchem Grund auch immer, möchte ich ja mal hingestellt lassen. Und da kam ich mit Pornografie zusammen. Also das heißt, Männlein, Weiblein in allen möglichen Stellungen, die du dir nur in deiner Fantasie oder praktisch selber, weiß ich nicht, ist mir auch egal.
Ja, aber was man hier sieht, das Problematische an dem früheren Bild von Sexualität war da noch mehr, dass überhaupt nicht darüber gesprochen wurde. Also das Tabu und die Verklemmtheit.
Ja, und da zeigt sich vielleicht auch am ehesten mal sowas Fortschrittliches an Pornos und zwar überhaupt so Bilder zu liefern. Mhm. Für viele waren solche Bilder nämlich der einzige Zugang zur Sexualität, gerade dann, wenn die Eltern nicht aufgeklärt haben. Ansonsten musste man nämlich selbst schauen, wie man sich darüber informiert und das dann teilweise eben auch ohne Einverständnis.
Ich bin in der Landwirtschaft groß geworden. Karnickel, Schweine, Rinder, Katzen, Hunde habe ich auf die Welt kommen sehen. Ich glaube, das war eigentlich, also meine Mutter oder mein Vater oder mein Oma oder meine Opa oder wer auch immer war, der hat mir nie gesagt, dass ich da muss mit dem,
Das heißt, hat nicht so eine richtige Aufklärung stattgefunden, das hast du dir selber erschlossen?
Na, ich bilde mal eher ein, das war die Natur.
Das heißt, du hast es beobachtet bei den Tieren? Oder wie?
Na mein Gott, dann nenn es eben Voyeurismus. Ich habe hier auch mal durchs Fenster geguckt.
Aufklärung? Gar nicht. Keine Aufklärung. Wenn ich mir das so im Nachhinein überlege, denke ich, du lieber Himmel, heutzutage ist ja alles so schön offen und jeder, frag mal hier so ein Stippke, der weiß schon alles, was wie es geht und wo es geht und was geht und so weiter. Ja. Man war ja so weit von doof eigentlich. Ja. Naiv, dumpf, nicht vielleicht, aber naiv. Und und man musste sich alles selber irgendwie beibringen oder probieren oder keine Ahnung.
Ja, Pornos, Schule und schon auch die Eltern.
Also meine Mutter, um genau zu sein. Und dann später habe ich auch, wo ich weiß gar nicht, ich glaube, das waren doch auch Fragen, was eigentlich nie der Fall war, aber wo ich dann doch manchmal zuerst auf Papa zugekommen bin.
Aufgeklärt wurde ich natürlich durch meine Mutter, weil Vater war da schon eigentlich quasi gar nicht richtig vorhanden, weil entweder arbeiten und dann kurz danach kam auch, glaube ich, dann irgendwann die Trennung. Und für meine Mutter war das, glaube ich, auch echt schwierig. Also das wurde dann so mit dieser klassischen Geschichte Bienchen und Blümchen probiert.
Wo du witzigerweise sagst, natürlich war das meine Mutter, also kann ich irgendwie voll nachvollziehen, dass der irgendwie diese Aufgabe zufällt in so einem Familienkontext. Und mein Familienkontext war ja sehr ähnlich, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass mein Vater eben auch so einen Abwesenheitscharakter irgendwie hatte. Aber trotzdem hat der das bei mir gemacht.
Und mit wem man, beziehungsweise wie man mit wem über Sex spricht, ist auch was, was wir in der nächsten Sexfolge nochmal thematisieren wollen.
Ja, das ist nämlich zwischen Männern doch auch häufig recht schwierig und dass es zwischen Männern in Sachen Sexualität irgendwie Tabus und nochmal größere Ängste gibt, hat sich auch beim nächsten Aspekt gezeigt, nämlich als es um die ersten sexuellen Erfahrungen ging.
Ja, das Interessante hier war, dass viele Männer ihre ersten Erfahrungen nämlich im männlichen Freundeskreis hatten.
Also meine Sexualität bestand in ihrer Entwicklung vor allen Dingen darin, dass ich sehr früh an mir selber rumgespielt habe und dass ich das auch mit Freunden geteilt habe, sehr vertraut. Und wir auch miteinander rumgespielt haben. Also wir waren jugendlich, es ging über mehrere Jahre, sogar mit verschiedenen. Und das Krasse ist, dass das ein absolutes Tabu wurde. Und dass wir uns halt auch darauf geeinigt haben, niemals mit anderen darüber zu reden.
Also meine ersten Erfahrungen waren so, dass ein Kumpel mich gefragt hat, ob ich mir eigentlich schon einen runterhole. Das war mein bester Freund damals.
Da waren wir vielleicht 11 oder 12.
Und ich wusste gar nicht, was das ist. Und dann hat er gesagt, ja, komm, ich zeig dir das mal. Und dann musste ich ihn so ein Buch mit so einer nackten Frau oder mit einer kaum bekleideten Frau irgendwie hinhalten. Und er hat sich einen runtergeholt, das war zwar vor mir, aber ich musste das Buch so halten, dass ich seinen Penis nicht sehe. Also, weiß nicht, ob das sexuell war, ich habe es nicht so empfunden. Ich dachte mir so, wann wird er denn nun mal endlich fertig, so, weißt du? Ich dachte mir so, hä? Und der hatte so gar kein, ich meine, erst im Nachhinein ist mir jetzt bewusst, was das eigentlich für ein Ding gewesen ist, aber in dem Moment dachte ich mir einfach nur, ja, gut, ob man nun irgendwie Wettrennen oder ob wir irgendwie ein Baumhaus bauen oder ob wir irgendwelche uns mit Stöcken schlagen oder so, oder ob er mir zeigt, wie er sich einen runterholt, das ist irgendwie alles dieselbe Kategorie, so, wir entdecken halt irgendwas, später was dann kiffen. Ja, also das könnte man als homoerotische erste Erfahrung interpretieren, aber ehrlich gesagt, es war überhaupt nicht erotisch halt. Also es war halt krass, so krass irgendwie im Nachhinein vielleicht so ein bisschen, aber es war in dem Moment null mit Erotik zu tun gehabt.
Bei uns war das voll so, also in unserem männlichen Freundeskreis, so in der sozusagen Pubertät, in der Geschlechtsreifwerdung, wurden die ersten sexuellen Gehversuche auf jeden Fall in diesen Männergruppen gemacht. Also ganz viel masturbiert zusammen. Ist auch passiert, dass gegenseitig bei dem der jeweils andere irgendwie befriedigt wurde. Und aber immer in so einem Gruppenkontext und auch immer in derselben Gruppe. Und es gab so einen Moment, den finde ich mega spannend tatsächlich daran, an dem ist das irgendwie gekippt und irgendwer hat das sanktioniert und es ist irgendein homophober Input in dieses Gruppengeschehen gekommen und ich weiß nicht woher und wann, der dazu geführt hat, dass an einem Tag gesagt wurde, darüber wird jetzt geschwiegen, für immer, niemand darf das je erfahren und das ist für, also ich hatte das Gefühl, das war für ganz viele wie so ein Stein, den man so im Magen hat, so, das ist irgendwo so verstaut und das darf aber irgendwie nicht angezapft werden.
Und das hängt, nehme ich jetzt mal an, mit einer Form der Homofeindlichkeit zusammen?
Definitiv, weil das ist halt das Besondere an diesen Spielereien. Also die Motivation, sich gegenseitig anzufassen, ist ja nicht, dass man sich so körperlich anziehend findet, sondern weil man weiß, dass dieses Gefühl, was man hat, dass das jemand anders macht. Und dass man eben darauf Bock hat und sich gegenseitig dieses Gefühl geben kann und man dann unter Kumpels halt diesen Schritt geht. Und das ist einerseits spannend, aber eben, wie gesagt, auch ein Tabubruch. Und das ist ja auch spannend. Das ist ein Aufbegehren mit diesem Schritt. Man weiß, Männer schlafen nicht miteinander. Und wenn, dann ist das ganz besonders, machen das ganz besondere Typen. Und wir wussten ja auch unter uns, dass wir die und die Mädels voll toll fanden. Andere hatten schon geknutscht und so war dieses Bedürfnis, sich näher zu kommen, eigentlich ein anderes als in Beziehung zum anderen Geschlecht, auf das man abfährt. Hat mich aber durchaus verstört, weil es dann durchaus für andere ein stärkeres Tabu war als für mich und das hat halt zu so einem Bruch geführt und auch zu einer anderen Auseinandersetzung.
Und ich finde es aber mega spannend, dass es offensichtlich so einen Moment gab und ich meine, das hat ja, wir waren da nicht irgendwie zum Beispiel betrunken oder so, weil wir noch dazu auf jeden Fall zu jung waren, aber dass es so einen Moment gab, in dem das einfach nicht als non-normatives Verhalten gebrandet war, sondern in dem das einfach nur gemacht wurde als ja, so erste Gehversuche, gemeinsame und auch so supportende auf der einen Seite, aber auch gleichzeitig kompetitive, wettkampfmäßige Gehversuche mit so einer eigenen Sexualität. Und dass das irgendwie anscheinend, ja, aber anscheinend hatten wir eine Phase, in der wir mit so einer homophoben Konnotation solcher Dinge irgendwie noch nicht belastet waren.
Ja, und irgendwann wirst du in die gesellschaftlichen Werte dieser Gesellschaft eingeführt und zack, handelst du so und versperrst dich da irgendwie komplett, ja. Obwohl es anscheinend so total natürlich passiert. Ja.
Das ist echt irgendwie ganz schön krass, dass da so viele Menschen die gleichen Erfahrungen gemacht haben und das so vor sich verschließen, also vor sich und vor anderen verschließen müssen und nur wegen diesem komischen Heterobild, was vorherrscht, dass man dem entsprechen will, entsprechen muss.
Ja, finde ich auch. Also vor allem, wenn man sich anguckt, dass das unter Frauen total easy verhandelt wird. Und ich glaube, so gut wie alle Freundinnen von mir haben zumindest das erste Mal oder die ersten Male mit einer anderen Freundin geknutscht. Und auch sowas wie gemeinsam masturbieren oder so kenne ich auf jeden Fall.
Ja.
Und das ist so gar kein Ding.
Da kann man nur hoffen, dass es irgendwie irgendwann mal aufbricht. Aber auch darüber reden wir beim nächsten Mal nochmal.
Genau, und mit dem Verweis auf das nächste Mal und auch auf das erste Mal müssen wir hier jetzt einen Cut machen. Wir sind schon am Ende dieser Folge angelangt, freuen uns aber, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet mit noch einem kleinen Verweis. Wir sind jetzt auch wieder auf Radio Korax zu hören.
Immer dienstags 14 Uhr, falls ihr irgendwie Freundinnen, Freunde, Familie habt, die lieber mal Radio hören. Ist auch eine etwas gekürzte Variante und läuft im Magazin bei Korax.
Genau, und ansonsten
spendet gern immer weiter. Wir freuen uns riesig. Wir haben den Hinweis bekommen, dass wir das regelmäßiger ansagen sollen. Deswegen ja. Und schreibt uns auch gern, wenn es irgendwas gibt.
Genau, wir freuen uns auch immer über Kommentare, Anregungen, auch über schlechte Kritik.
Erregungen.
Genau, und ansonsten habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Some people say a man is made out of mud.
Die Revolte geht weiter. Eine Podcast-Reihe. Staffel 2. Männlichkeit und männliche Perspektiven.
A mind that's weak to the company store.